Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik Digitec Spoilercast mit mir, Luca Fontana, Domagoj Belančić.
Hallo.
Und Philipp Rüeg.
Hallöle.
Hey, jetzt habe ich mich kurz an euren Namen erinnern.
Wir haben uns das schon so lange nicht gesehen.
Und gehört. Ja, willkommen zurück zu der nächsten Folgenbesprechung von Fallout. Wir sind jetzt bei der fünften Folge, The Past. Regie geführt hat Claire Kilner. Ich habe das mal schnell geschaut, okay, was haben die Regisseure überhaupt so sonst so gemacht? Und bin bei der Claire Kilner gerade auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Sie hat nämlich bei HBO schon 3 Folgen von House of Dragon inszeniert. Zwei davon, Episode 5 und 9 von dieser ersten Staffel, gehören sogar zu den am besten bewerteten von der ganzen Show. Also,
oho.
Da haben wir jemanden an Bord, wo hoffentlich uns eine coole Episode beschert hat, The Past, kurz, ganz kurz zusammengefasst. Wir sehen in der, wie Luz und Maximus halt die Wildnis durchstreift. Sie sind jetzt miteinander zusammen. sind jetzt unterwegs und sie lernen ein bisschen voneinander, was in den letzten 200 Jahren passiert ist. Und dann sehen wir auch noch den Norm, also den Bruder von der Lucy, wenn er versucht, das Geheimnis von Vault 32 aufzudecken und dabei herausfindet, dass Vault 31 sogar noch irgendeine Rolle in dem ganzen Schlamassel. Wir haben ja bis jetzt immer nur von Vault 32 geredet, aber jetzt kommt plötzlich der dritte Vault in diesem Dreieck, in dieser Dreiecksbeziehung dazu. Ja, kurze Schätzung von euch beiden. Wie hat euch die Folge gefallen?
Ich habe mir aufgeschrieben, gute Folge, nicht überragend.
Ja, ich würde etwa das Gleiche sagen. Es war wieder so ein bisschen eine Setup-Folge gewesen. Ich hatte das Gefühl, wo so ein bisschen das Fundament legt für das, was in der nächsten Episode passiert. Und so ein bisschen eben nicht so viel passiert, wo ich jetzt mega nennenswert habe gefunden. Aber gleich angenehm und unterhaltend zum Schauen. So. Ja.
Absolut. Ich finde auch bis jetzt, jede Folge habe ich gerne geschaut, genau. Und es war definitiv spannend. Ja. Ich habe vorher, als ich sie noch mal kurz durchgeschaut habe, um zu wissen, welche Folge ist jetzt das genau, habe ich gefunden, die ist schon noch gut gewesen.
Ja, voll. Also ich bin auch bei euch. Für mich ist es ein bisschen so eine Mid-Season. Mid-Season-Fein eigentlich kann man dem nicht sagen. Aber es ist so ein bisschen so, ja, wir sind jetzt langsam drin. Wir haben uns eingespielt in dieser Welt. Es passiert jetzt aber gerade nicht viel. Wahrscheinlich muss man das Budget noch ein bisschen aussparen, für was noch kommt. Und wir machen jetzt halt einfach ein bisschen World Building. Steigen wir doch direkt ein. Also nachdem wir in der vierten Folge mit den Ghouls eigentlich gar nicht mehr von den T-Boys gehört haben.
Von den T-Boys? Heißen die so jetzt offiziell?
Ich habe die jetzt so genannt. Okay. T-Boys, der Thaddeus und der Night Titus, wo natürlich nicht der Night Titus ist, sondern der Maximus, aber das weiß ja der Thaddeus noch nicht. Wir fangen die Folge gerade mit diesen beiden am Lagerfeuer an und natürlich unter der strengen Aufsicht von den Totaugen von Dr. Wilczek.
Stimmt, der ist immer noch da.
Der ist natürlich immer noch da. Und beide sind noch voll im Rausch, im Adrenalin von ihrer Begegnung mit dem Schlinger, dem komischen Fisch mit den Fingern im Rachen. Und ja, eigentlich mittlerweile richtige Buddies. Vor allem lässt sich der Maximus zu etwas hinreisen, was ich jetzt auch nicht erwartet habe, nämlich Thaddeus ein Brandmalz geben, das ihn jetzt offiziell zum Knappen macht vom Ritter Titus mit einem schönen Tee. Habt ihr erwartet, dass der Maximus jetzt gerade so schnell sich aufwärmt für den Thaddeus?
Ich habe den Verlauf schon so mir ausgedacht gehabt, vor allem auch mit dem, wo nachher kommt, dass er nämlich schon irgendwie zuerst brandet und das ist grossartig mit einem Mal von jemand anderem. Ja. Und dann im nächsten Moment sagt er, ich bin dann übrigens nicht der. Das war sensationell.
Das dazu führt, dass er ihm sagt, dass er es nicht ist. Also, dass er nicht brandmarken, sondern dass er ihm sagt, hey, ich muss dir etwas sagen, ich bin gar nicht der Titus. Look, ich tue jetzt nicht brandmarken, aber er zieht es durch, gibt ihm das scheiß Branding. Und dann sagt er mir, er ist übrigens eben der Maximus. Das habe ich so recht weird gefunden. Ich habe mich an unsere Diskussion erinnert, ob der Maximus ein hoher Psychopath ist oder nicht. Und ihr Zweite hat ja beide gesagt, dass er so ein bisschen Vibes hat bekommen von ihm, dass er so ein Psycho ist. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Und das habe ich bis jetzt gar nicht gehabt. Aber nach dieser Interaktion hier bin ich mir auch nicht so sicher, wie super das Serie ist. Also eben, So, durch den Brandmarken und er sagt er «Hallo, übrigens der Maximus». Und wo der Thaddäus dann so reagiert, wie er reagiert hat, also im Sinne von «Hey, die werden die umbringen», der will der Maximus ihn dann umbringen. Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt geht er voll Psycho und ich bin mir wirklich nicht mehr so sicher, wie sehr ich diesem Charakter trauen kann, so auf lange Zeit.
Gell, ich habe auch gedacht, hey, gib dem Thaddäus doch wenigstens die Chance, den Schock schnell zu verarbeiten, dass du brandgemarkt worden bist von dem, wo du vorher immer gemobbt hast. ja, eben, also das ist wirklich auch wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, hey, Maximus, was läuft mit dir eigentlich? Also bist du einfach der gute Typ, der immer die falsche Entscheidung trifft, oder ist da mehr dahinter? Und ein bisschen in die Richtung geht für mich auch nach einem Pythagoras-Abbruch, oder? Da kommt Lucius, also er ist jetzt, sie haben einen kurzen Fight und der Thaddäus schafft es, ihm den Fusionskern aus der Rüstung rauszunehmen.
Das ist auch geil, wie einfach das es geht.
Ja, genau,
so mit dem Schlüsselspann.
So ein guter Trick, den ich mir noch gar nicht überlegt habe, dass du die Leute kannst einsperren, dass es keinen so einen Notausgang hat, den du irgendwie manuell kannst aufmachen. Nein, wenn der einen den Strom wegnimmt, dann bist du einfach dort festgesperrt.
Was weißt du, wie beim Auto, oder? Also bei mir bei einem Automat, muss man sagen. Bin
mir auch nicht sicher, ob ich in den Games auch schon wirklich so die Power-Armor-Rüstung gefunden habe mit einem Skelett drin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt halluziniere, weil das jetzt passiert ist, oder ob ich das tatsächlich so in den Games mal gesehen habe. Aber ja, es ist wirklich beschissen. Du bist echt dort drin gefangen und stirbst langsam.
So gut gewesen. Das war super gewesen, wirklich.
Der Thaddäus ist halt auch gar nicht mal so ein Unfähiger, muss man sagen.
Ja.
Also,
Mal abwarten.
Jedenfalls, okay, man muss auch sagen, der Maximus ist ja eigentlich auch nicht trainiert im Tragen von diesen Rüstungen. Also er ist ja noch Kadett und er ist noch nicht mal eigentlich theoretisch knapper gewesen bis vor, wahrscheinlich, wie viel Zeit ist echt vergangen seit der ersten Pol?
Vor Tagen, oder?
Wahrscheinlich, Tagen vielleicht. Also sagen wir mal, es ist auch, man kann es auch so erklären und sagen, okay, er ist jetzt nicht der trainierteste Knight, aber der Thaddäus vielleicht schon ein bisschen weiter in seiner Dings, keine Ahnung. Naja, ich fantasiere. Zurück zum Tagesanbruch. Und Maximus, der steckt in dieser Rüstung fest, kommt nicht raus. Und da kommen plötzlich die Huren Bugs, die ihn aus seiner Rüstung rausfressen oder keine Ahnung wo. Ihn ein bisschen auf den Leib rücken. Aber zum Glück taucht ja unsere neue Lucy auf. Und was mit dieser Szene aufgefallen ist, also die zwei haben einen kurzen Austausch. Die Lucy ist sich nicht sicher, ob sie Maximus vertrauen kann. Sie hat ein bisschen was dazugelernt, dass man eben doch nicht einfach anderen trauen kann. Aber sie hat nachher der Radiation Sickness und braucht Right Away. Irgendjemand von euch beiden hat das erwähnt in der letzten Folge. Dass ja eigentlich da, ich glaube, wo man es kann vom Wasser trinken, dass man dann in-game ja quasi muss, wenn man so radioaktives Zeug trinkt und isst, dass man es zwischendurch wieder muss wie wegcanceln muss. Wer hat das von euch gesagt? Ich habe das mal gesagt.
Ich bin so irgendwie wieder so on and off am Spielen, mehr off. Aber du, genau mit allem, was du zu dir nimmst, alles, was du essen und trinken kannst, bis auf das Purified Water, hat Rats drin. Und das füllt dann, reduziert deine Lebensanzeige und du musst mit dem Red Away genau, musst du es heilen. Nur, dass du es dort natürlich einfach reinpfeifen kannst und nicht irgendwie musst so einen
Katheter oder keine Ahnung.
Nein. Reinsetzen und dann langsam reintröpfeln lassen.
Etwas, was mir auch noch aufgefallen ist bei dem, ist, vielleicht fantasiere ich das schon wieder, aber sie hat ja am Ende der Folge ihr Overall quasi wie offen getragen und hat eine Radiation Sickness bekommen. Nach der Behandlung, wo sie wieder geheilt ist, dreht sie ihre Overall wieder zu. Mhm. Heisst das, dass der Overall funktioniert tatsächlich? Ist das eigentlich?
Mir ist es auch aufgefallen, tatsächlich, einfach weil das andere ist so strahlend weiß halt. Mhm. Und nachher hat sie wieder den Anzug angehabt. Ich hätte das Gefühl, das ist jetzt einfach ein Detail. Weil also, dort haben sie den Witz gemacht, dass es nichts bringt. Außer es wäre wieder ein umgekehrter Witz, dass es eben doch etwas bringt.
Ja, genau. Und sie entscheidet sich dann aber schlussendlich immer halt gleich zu vertrauen, Maximus, weil er ihr mit dem Right Away geholfen hat. Und sie sagt, hey, du hast mich tatsächlich nicht angeschaut, du hast mich tatsächlich nicht umgebracht, du hättest können alles mit mir anstellen und hast dich aber dafür entschieden, mir zu helfen. Das ist für mich genug Grund, dir zu vertrauen. Was macht der Maximus? Er lügt sie sofort an. er lügt sie ja mit quasi, ja, erstens ich bin ein Ritter. Zweitens machen wir einen Deal. Wenn du mir hilfst, den Kopf zurückzubringen, dann gebe ich dir da keine Ahnung. Schaue ich, dass du und deine Siedlung ein paar von diesen Rüstungen bekommen, damit ihr zu den Moldaver könnt gehen. Er weiß natürlich, dass er die Macht nicht hat, um das durchzusetzen. Und ich bin mir sicher, dass das ihm irgendwie noch um die Ohren fliegen wird, die hure Lüge. Oder zumindest habe ich das Gefühl, das kann nicht gut kommen. Ja, so kommt der Deal halt aber trotzdem zustande, weil wir haben ja mal gesehen, wie auch Lucy da die hure den Peilsender in die Nase vom Wilzig reingestopft hat. Und darum ist sie im Moment die Einzige, die den Kopf überhaupt tracken kann.
Aber es ist noch interessant, dass du das nie siehst. Das mit dem Tracken. Ich habe das Gefühl, sie nimmt nie wie ein Pip-Boy für und trackt
den. Hat man nicht in dieser Episode mal ganz, ganz kurz so eine Map gesehen auf dem Pip-Boy? Also wirklich nur für ein paar Sekunden, aber ja, man sieht es nie wirklich irgendwie lang erklärt oder so.
Aber es ist auch nur ein Detail. Ja. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, dass ich dort eigentlich nochmal Leute billig gefunden habe. Jetzt auch für die Story. Könntest du meinen, das wäre jetzt gerade der Moment gewesen, wo du es sagen kannst, weil...
Vor allem, dass er nochmal sagt, der Titus heisst, das hat mich auch so überrascht. Meine, für sie ist es scheißegal, für sie bedeutet es eh nichts über Titus oder Maximus. Aber vielleicht denkt er schon so weiter, eben, wenn sie mal irgendwie zur Brotherhood würde gehen. Wobei, das würde mir auch nicht bringen, weil sie würde sagen, er ist Titus. Das ist irgendwie komisch, dass er da nochmal mit seinem Namen, vor allem das spezifisch, auch nicht komisch gefunden.
Ich habe darum eben gefunden, es hat mich da schon offensichtlich gedacht, dass man es einfach wieder mal muss so aufsetzen, damit man es in einer anderen Szene kann auflösen kann. Und dort ist die Auflösung dann passender als jetzt. Aber rein von dem Charakter und von der Situation
wäre es nicht nötig gewesen.
Hat es echt Sinn gemacht, dass er es hier gesagt hat.
Ja, und noch etwas, was mir hier ist aufgefallen, das ist mir also in der früheren Episode aufgefallen, so ein bisschen Kritikpunkt, den ich in der Serie habe, so ein bisschen das Gefühl, dass immer Personen zufällig am richtigen Ort sind, zum richtigen Zeitpunkt. Dass Lucy kommt, genau wenn er am Sterben ist, im Dings. Und das und nachher, dass, wenn sie sich treffen oder wenn halt irgendetwas passiert, dass sie immer unterwegs sind. Also es fühlt sich immer an, als wären sie unterwegs zum nächsten Questmarker. Es ist irgendwie so, von dem her fühlt es sich schon sehr Videogamey an, irgendwie. Es hat mich jetzt nicht mega gestört, aber es ist mir jetzt aufgefallen, speziell jetzt in dieser Situation, wo es jetzt wieder passiert ist. Sie kommt zufällig, sie schließen sich zusammen, sie laufen irgendwo her, dort passiert dann irgendetwas, dann laufen sie von dort wieder irgendwo her. Also es ist immer so ein bisschen fremdtrieben irgendwie nachlaufen an einem Questmarker. So.
Es ist lustig, ich frage mich einfach bei allem daneben immer, ist es bewusst, weil in einem Game ist das ja auch immer so, oder sind einfach Fernsehserien sehr oft einfach so aufgebaut, weil du brauchst ja etwas, was passiert. Und dann passiert das einfach immer wieder so auf eine Art unrealistisch oft etwas. Aber in einem Game wäre es natürlich auch so. Dort ist auch oft das gescriptet, jetzt läufst du ein bisschen lang, dann kommt einfach irgendwann eine zufällige Begegnung. Wie es denn da auch passiert.
Das hat einen Namen, das nennt man Plot Convenience. Also quasi, eben wenn es einfach gerade huere convenient ist für den Plot, dass jetzt die zwei sich über den Weg laufen oder Sepp und die, damit der Plot halt einfach voran kann gehen und man überhaupt einen Plot hat. Und ja, man versucht halt, wenn man dann ein Drehbuch schreibt, da und dort Fetz drin und das irgendwie passend zu machen. Das Blöde ist halt einfach eben, wenn die Plot Convenience anfangen auffallen tut. Das reißt dann halt einmal ein bisschen raus, oder? Ja. Dann ist man nicht mehr im Film drin oder in der Serie. Und
jetzt, als ich darüber nachgedacht habe, sie haben ja den Kopf bei sich gehabt. Also der Titus, also der Maximus und der Thaddeus. Und sie hat dann natürlich den Tracker gehabt. Also ist sie nicht zufällig dort gelandet. Wobei der Kopf ist dann schon wieder weg gewesen.
Ja, du hast recht. Man kann es mit dem Kopf erklären, aber ja, jetzt, wo der Kopf weg ist, ist natürlich eigentlich macht es keinen Sinn, dass sie jetzt. Ja. Bei ihm ist und nicht beim Thaddeus, der mit dem Kopf unterwegs ist. Vielleicht noch etwas anderes, das habe ich gelesen, da müsste ich mir sagen, wie das ist. Ich glaube, in Fallout 3 oder 4, das habe ich wirklich am Rande mitbekommen, ist es in den Games offenbar so, dass man immer man kann nicht als Gruppe unterwegs sein, beziehungsweise nicht immer mit mehr als zwei Leuten, bist immer du und ein Companion. Und offenbar, wenn man das auf die Serie münzt und vor allem auf die Lucy, sie ist immer auch mit jemandem unterwegs oder fast immer. Stimmt. Und immer wenn einer weg ausscheidet, kommt der nächste Companion. Also wenn der Ghoul weg ist, dann kommt halt der Maximus. Und das sei ein bisschen ans Game angelehnt, aber auch da.
Ich habe auch das Gefühl, es tut mir dann einfach alles versuchen aufs Game münzen, wo ich einfach glaube, ist einfach dann doch normales Storytelling.
Aber ja. Das ist ja so. Ich glaube auch. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen viel drin gelesen. Aber ich habe gefunden, ich bringe es hin und töne ein bisschen gescheit dabei. Und,
Sehr gut.
Auf jeden Fall, die zwei ziehen jetzt halt los, haben den Deal gemacht mit dem Kopf und ja, redet miteinander. Man, eben, jetzt geht es ein bisschen darum, was ist eigentlich in den letzten 200 Jahren so passiert. Und was ich spannend gefunden habe, ist, wie beide eine unterschiedliche Version haben von den letzten 200 Jahren. Oder was passiert ist. Lucy sagt, ja, vor 200 Jahren, dort sind ja Bomben gefallen. Was ist seitdem auf der Welt passiert? Und der Max muss, vor 200 Jahren? Du meinst vor 20 Jahren? Oder eher vor 20 Jahren? So. Das ist natürlich Kabis, oder? Wir wissen ja, wir haben es ja gesehen beim Cooper, die sind vor 200 Jahren gefallen. Ich habe mich auch gefragt, ist das irgendwie Bruderschaftspropaganda, dass sie dann irgendetwas anderes auf. Ja, halt ihre Version von der Vergangenheit. Und Lucy macht dann auch noch einen lustigen Seitenhieb auf Flachhärtler und fragt, und wie ist es bei euch? Ist der da immer noch ist der da flach oder ist sie fänger rund und so da oben?
Also, was ist der Status von der Verschwörung?
Was ist der Status von dieser Verschwörung? Und dann kommt eine Szene, die auch wieder unheimlich viel über die Welt aussagt. Und zwar auf einer Brücke.
Noch schnell, bevor wir zur Brücke kommen. Oh, ja. Mhm. Lucy sagt noch etwas Wichtiges, wo sie zur Brücke laufen. Ich glaube, das war vor der Brücke. Sie erzählt von ihrer Kindheit noch. Das habe ich mir während dem Schauen sogar aufgeschrieben. Das mache ich selten, sondern ich tue nach dem Schauen noch mal durchskippen durch die Episode. Mhm. Aber das habe ich mir während dem Schauen sogar aufgeschrieben. Und zwar erzählt sie von ihrer Kindheit und dass sie Erinnerungen hat an ihre Mutter. Mhm. Und dass sich für sie die Welt, ihr Wald, so real hat angefühlt. Mhm. Und dass sie das Gefühl hatte, dass sie die Sonne auf der Haut gespürt hat, wo sie abends mit ihrer Mutter in diesem Maisfeld gespielt hat, wo wir ja schon gesehen haben in den früheren Episoden. Ja, und dort aufgeschrieben hatte, Lucy ist nicht der Wald geboren. Oder ist zumindest draussen in diesem Moment. Ist euch der Gedanke dann auch durch den Kopf gegangen oder habe ich zu viel da drin interpretiert? Weil sie jetzt wirklich so speziell formuliert, die Sonne hat sich so echt angefühlt. Ich dachte, da muss irgendetwas sein.
Ich habe genau das Gleiche gedacht, im Fall, wo sie das gesagt hat, habe ich auch gedacht, das war 100% tatsächlich draussen gewesen, weil das ist wirklich, wie du sagst, so eine spezifische Info gewesen, zusammen mit diesen Rückblenden. Und ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt, kennt ihr Chekhovs Gun? Oder das
Prinzip? Ja, wenn du einen Knarre zeigst, dann musst du sie doch auch abführen.
Dann musst du sie auch abführen. Das ist quasi eine Regel vom Story... Oder ein Kniff. Nein, Kniff kann man dem nicht sagen. Das ist eigentlich wirklich eine Regel vom Storytelling, wo der russische Autor Chekhov begründet hat, wo gesagt hat, jedes Element, das du in einer Story einführst, muss eine Bedeutung haben. Wenn sie keine Bedeutung hat, dann kann sie gestrichen werden. Mhm. Sonst eben, vorher haben wir es von Fat Trimming gehabt. Und Chekhovs Gun ist tatsächlich, wenn du eine Pistole zeigst in deiner Story, muss sie irgendwann mal abgeführt werden. Sonst hat sie keine Bedeutung.
Das habe ich nicht gekannt. Cool.
Und im Umkehrschluss, für mich, wo ich die Regeln halt kenne und so im Kopf habe, wo sie gesagt hat, ja, eben, das mit dem Draussensein und das Licht, das sich wie eine Sonne anfühlt, habe ich sofort Chekhovs Gun im Kopf gehabt. Ich habe sofort gedacht, das ist keine zufällige Beschreibung oder keine zufällige Aussage. Das wird noch irgendetwas bedeuten, weil sonst muss sie das gar nicht so erwähnen, finde ich. Es wäre wie schon fast wieder too much, das so zu erwähnen. Mhm. Das ist mir in dem Moment auch durch den Kopf gegangen, genau so.
Ich finde auch jetzt, was ihr sagt, macht es auch gerade mit der Verknüpfung von der ganzen Story und mit der Mutter, die offenbar schon draussen ist, eh perfekt Sinn. Es macht halt ihren Charakter ein bisschen komplexer, weil sie dann draussen geboren ist. Und absolut, würde ich jetzt auch sagen, das ist garantiert so, ja.
Vor allem eben mit dem Pip-Boy von der Mutter, wo offenbar den Wall 32 von draußen geöffnet hat und so. Also,
absolut.
Es ist wie so, da ist wirklich so, ist mir wirklich auch so reingelegt worden. Also habe ich auch so überlegt. Jetzt muss ich schnell zu meinen Notizen zurück.
Genau, sie laufen. Ja, also genau. Eigentlich, glaube ich, ist die Szene im Wald zuerst noch oben erkundet, aber ich finde...
Ja, sorry. Ich bleibe jetzt noch schnell ein bisschen bei diesen beiden, weil sonst kommen wir hin und her und hin und her. Aber in dieser Folge bleibe ich jetzt noch schnell ein bisschen bei diesen beiden. Die kommen jetzt eben zu dieser Brücke und sie stehen am einen Ende von der Brücke und am anderen Ende von der Brücke zwei Außenwäldler. Und ich finde die Szene zwischen diesen beiden Paaren sozusagen irgendwie so herrlich absurd, wie beide sich so... Haben die Waffen dabei? Die anderen, nein!
Es ist ein super Showdown.
Yeah. Und hier?
Der kann besser pokern.
Und sie, nein! Und du weißt einfach genauso, oh Gott, es ist, in dieser Welt ist Vertrauen wirklich einfach dein Untergang. Also, und Lucy zeigt sich immer noch ein bisschen naiv, finde ich.
Sie hat ein bisschen etwas dazugelernt, aber noch nicht genug für die Welt.
Wir haben ja bei Gulam am Schluss gesagt, jetzt ist die neue Lucy geboren. Ja, ein bisschen hat sie schon dazu gelernt, aber ja, Maximus vertraut sie, nachdem er ihr geholfen hat. Aber dort in dieser Szene wiederum ist sie ein bisschen so, ja, sie haben gesagt, sie haben keine Waffe dabei. Also haben sie auch keine Waffe dabei, habe ich gefunden. Ein bisschen Konsistenz, also so ein bisschen hin und her.
Aber es war auch wieder gut gemacht, man war nicht 100% sicher, ob sie eben doch mit ihrer soll man sagen, einfühlsamer Art, aber gleich bei gewissen Leuten irgendwie Erfolg hat. Aber nein, natürlich nicht. Das sind es Betrüger, die sehen, dass sie da ihren Pip-Boy hat und so, okay, da lohnt sich die zu überfallen. Herrlich gewesen.
Es ist so, ja, voll. Ich bleib jetzt wirklich konsequent bei diesen beiden, bis wir wieder den Sprung zu den anderen machen. Ja, es kommt zum Showdown. Der Maximus wird angeschossen. Die anderen zwei Sterbenden wollten offenbar sie fressen oder so. Menschen fressen, hat er ja. Oder wie hat er ihnen gesagt?
Fiends auf Englisch. Wieder Kannibale, es kommt immer wieder vor, Serie.
Genau, genau.
Und sie, ihr guter Spruch, I hate it up here.
Ja, genau. Super. Ich habe mich noch gefragt, sie haben sie angegriffen, wo sie den Pip-Boy gesehen haben. Und sie, eine Kannibale, haben mich noch gefragt, ob sie angegriffen haben, wie sie gesehen haben, okay, die hat den Pip-Boy, die ist eine Voltwellerin, vielleicht ist ihr das Fleisch noch nicht so radioaktiv verseucht wie das andere Zeug, das sie so essen. Und dann sind sie darum angegriffen und nicht wegen Pip-Boy an sich, sondern weil das Fleisch so zart wird sein, weil sie direkt aus der Volt kommt.
Frisch. Wortwörtlich Frischfleisch.
Genau, Frischfleisch von der Theke. Aber ich habe auch gefunden, dass I hate it up here. Es kann einem wirklich leid tun, die Arme, die kommt jetzt so auf die Welt. Ja, aber die Begegnung überstünd es und dann kommen wir jetzt in Shady Sands an. Gibt es das auch in den Games, das Shady Sands, oder ist das neu?
Shady Sands hat es gegeben in Fallout 1 und 2, wenn mich nicht alles täuscht. Und es war eine grosse Siedlung dort, die man konnte besuchen. Und Shady Sands hat Erwähnung gefunden in Fallout New Vegas. Das ist der Fallout-Teil, der nach Fallout 3 rauskam. Und in Episode nachher werden wir dann noch etwas zu Shady Sands gesehen, wo eine riesige Kontroverse ausgelöst hat in der Fallout-Community. Canon oder Non-Canon, was stimmt jetzt in der Fallout-Timeline, was ist wirklich passiert und was ist nicht passiert. Aber zu dem kommen wir dann noch später. Aber Shady Sands, ein wichtiger Ort aus den alten Fallout-Games, in den neueren Fallout-Games nur in den Gesprächen und in Überlieferungen hörbar. Genau.
Okay. Also Serie kennen jedenfalls, oder so wie das uns da in der Serie erzählt wird, ist, ja, es scheint die Sands eine Stadt in der neuen Kalifornischen Republik gewesen. Über 34'000 Einwohner hat sie mal gezählt.
Und das ist schon bringt, noch viel für so eine postapokalyptische Ding.
Absolut. Nicht? Das bringt ja auch Lucy völlig aus dem Konzept, ja. Weil sie sagt, hey, wir Vault-Dweller, wir werden das ganze Leben darauf trimmen, dass eines Tages, keine Ahnung, wie viele X-Generationen nach uns sogar der Rückeroberungstag wird kommen, wo wir wieder zurück an die Oberfläche kommen und eben der Zivilisation Anstand und Fortschritt und Moral und alles bringen und die Erde dann neu bevölkert. Aber der Rückeroberungstag, der hat irgendwie schon stattgefunden. Und das ohne Vault-Dweller, oder? Also sie hatten sogar einen neuen Staat, sie hatten Städte, sie hatten Bewohner, über 30'000, also 10'000 von Menschen. Und irgendwie ist wahrscheinlich für die Lucy jetzt die Frage, ja, warum, für was braucht es uns Vault-Dweller dann noch, wenn das die Welt auch ohne uns anbringt?
Ich habe das Gefühl, das hat sie aber. Ich habe eigentlich gemeint, das hat sie schon früher begriffen. Es existiert ja Zivilisation, klar, sie hat nicht gewusst, wie gross.
In welchem Zustand und so. Aber ich glaube, was sie halt dort sieht, ist wirklich, es hat nicht einfach nur eine kaputte Welt. Weil das hat ja ihr Vater auch schon gesagt, in dem ganzen ersten Spruch, hey, die Oberwelt im Moment ist ja einfach kaputt und voller Abschaum und Anarchie und wir kommen und bringen wieder Ordnung. Und jetzt sieht sie aber, es hat schon mal eine Welt existiert, mit Ordnung, offenbar. Weil sonst kommt nicht eine Stadt mit 10'000 Einwohnern zustande, die offenbar am Blühen war.
Schon mal etwas anderes als Philly, wo sie bisher gesehen hat, wo genau. Ja einfach so eine Schrottstadt war. Mit wie viele Leute leben dort? Vielleicht 100, 200 oder so. Aber 30'000, 34'000 oder wie viel das da war, das ist eine Zivilisation, irgendwie, wo sich da gegründet hat. Ja.
Genau. Und es zeigt auch, dass der Maximus eben tatsächlich keine Gehirnwäsche bekommen hat. Es sind tatsächlich Bomben gefallen, wo er noch ein Kind war. Also nicht vor 200 Jahren, sondern eben vor etwa 20 Jahren. Halt einfach andere. Und der Maximus sagt dann etwas mega Wichtiges, finde ich. Erstens, eben, das passiert immer wieder. Und zweitens, alle haben ihre eigene Idee, wie man die Welt rettet. Aber man ist sich nur nie einig, wie. Mhm. Das führt dann halt am Schluss, dass wieder Bomben fallen.
Vor allem aber auch, wie krass, dass eigentlich die Geschichte schon wieder vergessen geht. Das ist ein perfektes Beispiel, wie das bei unserer Welt ja so ist. Mhm. Eben, er kennt diese Welt und offenbar haben die mega viele gar nicht mehr gewusst, dass es vor dieser Welt eigentlich eine andere gegeben hat, wo man auch schon kaputt gebombt hat.
Voll, voll, stimmt. Ja, ich habe mich zu dem Zeitpunkt, wo er eben so gesagt hat, ja, eben mit der, alle haben eine kleine Idee von ihrer eigenen Idee, wie die Welt retten und so. Ich habe mich gefragt, ist das in den Games, für mich in der Serie kommen überhaupt die ganzen Vault-Dweller wie eine Mega-Karikatur oder fast schon eine Satire von den USA selber über, also von der Weltmacht und Weltpolizei USA. Also sie sind ja quasi wie so, ihre ganze Vault-Philosophie ist, hey, wir haben das Wahlsystem, wir projizieren unsere schönen Kornfelder irgendwie, weißt du, so, keine Ahnung, Texas oder anderes. Also das idealisierte Amerika passiert ja innerhalb von diesen Walls, 50er-Jahre-Ästhetik, Musik und so, und sie haben alle ihre höchste Moralvorstellungen und wie man miteinander umzugehen hat, und ihre Idee ist, wir gehen raus in die Welt und können das allen aufzwingen, sozusagen. Wir meinen es aber ja nur gut, aber das hat mich schon irgendwie ein bisschen so an George Bush Amerika erinnert, und wir kommen und bringen allen unsere Demokratie, die ja super ist und so, oder auch schon, also beide Bushes, muss man fast schon sagen. Ja, ist das in den Games auch so? Oder habe ich da einfach nicht zu viel interpretieren, in was die Walls bedeutet?
Nein, ich glaube, das ist. Also ich habe das schon so wahrgenommen in diesen Games. Das ist ja alles irgendwie so eine überspitzte Version von der bestehenden amerikanischen Kultur mit diesen Rangers, die so die Gerechtigkeit zurückbringen wollen, eben so die neuen Sheriffs und eben die Brotherhood, wo eigentlich ist das einfach so ein faschistischer Kult.
So, also eben religiöser Kult, da irgendwie schon fast, genau. Über die Brotherhood. Und den Enklave, wo er eben wirklich so faschistische Züge hat. Oder halt auf der anderen Seite die Raiders, die einfach komplette Anarchie verkörpern und so. Das ist schon so, jede Fraktion hat so ihre Philosophie. Und wenn die clashen, kommt es nie gut.
Und die USA wird ja auch, vor allem in diesem Rückblick, wird ja einmal völlig so überspitzt und eben genau heile Welt und dem Staat, der dann alles rettet. Oder aber schlussendlich ist alles wieder irgendeine Verschwörung. Das ist sicher. Das spielt ein bisschen mit allem, ja.
Also ist das auch so präsent in den Games? Oder ist das jetzt da für die Serie, hat man das ein bisschen rausgespitzt und in den Games ist es einfach so, ja, es läuft im Hintergrund, aber...
Nein, ich habe das Gefühl, es ist schon recht prominent. Die ganzen Fraktionen und ihre Beweggründe, also ist für mich schon immer relativ offensichtlich gewesen, dass das auch ein bisschen eine Verarschung von Amerika ist, also dass man sich über das lustig macht.
Mhm. Ja. Okay. Ja gut, wir kommen fast schon am Ende von diesen ihren beiden Story. Sie findet, also der Maximus ist offenbar schwerer verletzt worden beim Kampf mit dem komischen Pärli auf der Brücke, als sie es ursprünglich angenommen haben. Sie müssen ihn schnell irgendwo in das Spital bringen. Findet zum Glück gerade eins dort. Plot Convenience, oder? Aber beim Eintreten sind wir plötzlich in einer Art Space-Horror-Film. Es ist dunkel, eng, klaustrophobisch, mit dem Blitzgewitter. Und man merkt irgendetwas, stimmt da nicht. Und ja, die beiden sind in einer Falle gelandet. Zumindest sieht das zuerst so aus. Sie sind tatsächlich aber an einem ganz anderen Ort gelandet, nämlich in einem Vault. Und zwar Vault 4.
Das ist so geil, die Falle, die sie gestellt haben, mit der Tür, die ich aufgeklebt ist.
Ja, sehr gut.
Und gar keine Türfalle da ist. Dann kriegst du plötzlich irgendeinen Schacht runter und bist im Abfallschacht von Vault 4, hast du gesagt, ist es gewesen.
Also ja, gut. Genau. Oder? Nein, sorry, da habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen.
Nein, aber du siehst, glaube ich, die Nummern schon bei den Leuten. Ich glaube, das siehst du schon.
Ah ja, voll, weil sie rumlaufen. Ja, genau. Sie schauen aus dem Fenster raus in dem kleinen Kabäuschen, wo sie sind. Und genau. Lucy freut sich ja dann schon, wir sind am besten Ort von der Welt gelandet. Wir sind in einem Vault.
Alles wir sind in einem gut. Vault. Und vor allem, wir sind wieder dort, wo sie angefangen hat. Zumindest sinnbildlich, ja, oder? Ja. Also wieder ein Kreis, der sich schließt. Ja, das ist ihre beiden Story. Jetzt gehen wir mal die anderen noch schnell schauen, was dort gelaufen ist. In Vault 32 sind ja der Norm und der Chet zuletzt gewesen. Also der Norm ist der Bruder von der Lucy und der Chet der Cousin von der Lucy. Und der Norm, der glaubt irgendwie nicht so recht daran, dass ihre Mutter tatsächlich die war, die die Gates geöffnet hat. Er hat das Gefühl, irgendwie sind die Raiders einfach an ihren Pip-Boy gekommen. Und jetzt bin ich gerade auch da. Ja, sie findet raus, dass die Leute in Vault 32 aus irgendeinem Grund unbedingt in Vault 31 haben wollen eindringen. Und da kommt jetzt eben die Dreiecksbeziehung oder die Dreiecksverbindung auf den Plan oder wird jetzt plötzlich relevant. Wir wollen jetzt herausfinden, ja, was ist verdammt normal in diesem Huren Vault 31, weil die Vault 32 Dweller, die haben an der Wand mit Blut geschrieben, wir wissen, was da drin ist. Oder? Ja. Also, habt ihr eine Idee?
Hey, ich kann auf dich kurz fragen, was ist denn, wie kommunizieren sie es denn nicht offiziell? Weil eben, offiziell ist ja, dass auch der Vault 32 eigentlich noch alle gelebt haben vorher, bevor die Traders reingekommen sind, oder? Das haben sie ja geglaubt. Was hat man denn vom 31 geglaubt? Haben sie das mal irgendwie erklärt?
Nein.
Also was die Leute aus dem...
Ja, was die im Vault 33 das Gefühl haben, passiert dann im Vault 31, dass dort noch alle leben?
Ich glaube ja. Es, ja.
Also, ja, ja. Also das die Idee ist ja eigentlich...
Die Leute leben dort, ja.
Genau, also die Idee ist ja eigentlich, alle leben autark in ihrem System. Ich glaube, wo willst du nochmal... Ich weiß nicht mehr, ob das in der oder in der nächsten oder in der vorigen. Sie haben ja mal gesagt, getrennt zum Gefahr eindämmen, aber verbunden, um im Notfall können einander helfen.
Ja, genau so. Ja.
Also man ist eigentlich autark, jede Gesellschaft, aber im Notfall, man hat ja über die Computer, die Aufseher, die haben ja untereinander Kommunikation und man tauscht ja zwischendurch mal einen Mann oder eine Frau aus für Fortpflanzung. Also es gibt wie so eine minime Verknüpfung und ich glaube, für alle drei ist einfach klar, ja, die macht ihr Ding dort, die sind dort am Machen. Ich habe es nur lustig gefunden, sie erwähnen ja noch so teilweise so halben Vorurteil. So, ja, wir haben immer ja schon gewusst, dass Vault 32 nicht ganz so gut die Schulsystem hat oder so etwas wie Vault 33 und so Zeugs. Also so, irgendwie, es gibt schon in ihren Köpfen die andere Welt, die ist halt einfach ein bisschen weiter weg. Ja. Aber was der Norm ja herausfindet in dieser Szene, oder beziehungsweise währenddem sie im Vault 32 ist, oder was ihm auffällt, ist, dass sämtliche Aufseher von Vault 33, wenn er zurückgeht in die Geschichte, sind ursprünglich Leute aus Vault 31. Also es ist zwar immer um Demokratie gegangen und wir wählen jetzt unsere nächste Anführerin oder unseren nächsten Anführer, aber seit Jahren, seit Generationen ist immer jemand aus Vault 31 gewählt worden oder wo vorher da war. Zufall oder nicht?
der Cousin sagt ja, es ist wegen geilen Slogan, den sie haben. Oder? Der Slogan geht irgendwie: When things look glum, vote for somebody from Vault 31.
Ja, genau. Ja, genau.
Das ist die Erklärung, oder? Das ist ja ein guter Slogan und gutes Marketing. Und halt eben jedes Mal, wenn es nicht so gut läuft, dann soll man für jemanden voten aus der Vault 31 und dann wird alles wieder gut.
Aber eben die ganze Austausch und wie mal eine Tür geöffnet wird und so, ich finde, das ist mir wirklich zu wenig gut überbracht wurde in dieser Serie, weil sie machen immer so ein Geheimnis draus, aber dann ist es doch irgendwie offensichtlich, hat man eine Zusammenarbeit und dann findest du immer so, ja, aber schleicht sich einfach ab und zu einer ein und sagt, hey, ich bin jetzt einmal, ich bin kurz übergekommen vom 31. Aber sonst, das check ich nicht. Wo ich manchmal wirklich finde, einfach mal so einen Nebensatz sagen, einmal im Jahr irgendwie gibt es einen Austausch oder so, weißt du, einfach damit du es irgendwie kannst verbildlichen, das fehlt mir voll. Aber das wird dann noch
einzige, es ist schon so, das Einzige, was sie erwähnen, ist halt einfach immer, wenn jemand verheiratet wird. Genau. Wenn zum Beispiel der Hank hat ja gesagt, er sei ursprünglich aus Vault 31 gewesen, aber als er ihre Mutter gesehen hat und sich verliebt hat, ist er so happy gewesen, in Vault 33 zu kommen, um mit ihr zusammen zu sein. Stephanie ist finden wir, sagt ja der Chat in dieser Folge auch, so, sie ist ja ursprünglich aus Vault 31 gekommen, ist in dem Fall für die Heirat über von Vault 31 auf Vault 33 gekommen. Also, bis jetzt ist es immer einfach eigentlich so erklärt worden. Wenn es irgendwie aus Fortpflanzungsgründen hat man jemanden aus dem 31. Und es hat halt einfach niemand hinterfragt, oder?
Und es ist vielleicht einfach schon wieder 10 Jahre her, oder
ja.
So?
Ja, das genau. Genau.
Weil es bleibt ja, der Hank ist wahrscheinlich eben schon sehr, sehr lange dort auf sich. Der ist ja wahrscheinlich erst seit 2 Jahren gewählt worden. Ja. Es wird ja nicht jedes Jahr. Es wird, glaube ich, immer wieder gewählt, ja, wenn jemand ausscheidet, aus welchen Gründen auch immer. Der Norm, er findet sich aber, wie gesagt, nicht damit ab. Er glaubt nicht an den Zufall, dass seit irgendwie da 100, 200 Jahren immer jemand aus Vault 31 gewählt wurde ist. Und wo der Chat eben erzählt, dass Stephanie aus Vault 31 ist ursprünglich, finde ich, macht er noch etwas Cleveres, der Norm. Er fragt sie, was ist eigentlich in Vault 31 besser als bei uns in Vault 33? Und sie sagt, ja, der Kartoffelstock ist, glaube ich, besser. Und sonst aber ist eigentlich alles etwa gleich.
So eine geile Antwort.
Und der Norm sagt dann, das ist genau das Gleiche, was ihr Vater ihm immer gesagt hat, wenn er ihn das gefragt hätte. Also quasi so, die Antwort klingt abgesprochen. Mhm. Wenn ich auf Volt 31 wo zu reden kommt, dann ist einfach der Kartoffelstock da besser. Und spätestens da weiß man einfach, okay, das stimmt etwas nicht.
Also es ist geil, sie bauen, ich habe das Gefühl, das Mystery im Vault ist fast etwas vom Spannendsten oder vielleicht sogar das Spannendste von der Serie.
Das habe ich mir aufgeschrieben, es hat sich zu meiner Lieblingsstoryline entwickelt. Ich wollte wissen, was da drin ist. Mit jeder neuen Information kann ich es mir weniger vorstellen, was da tief abgeht.
Und das ist halt, weil die Vault in den Games ein zentraler Teil sind und hier so ein zentraler Teil. Es ist für mich das und die Moldaver, was es mit deren auf sich hat, wo ihr dann in die Vergangenheit wieder zurückgeht, um das herauszufinden. Die beiden Teile, ich habe das Gefühl, es wird sich ja dann einfach knüpfen. Es wird dann irgendwie so zusammenlaufen, vermutlich. Aber es ist einfach so gut inszeniert. Sie reden immer so darum, dann zeigen sie wieder die Türen und dann siehst du die Schriften und dann geht suchen und so, weißt du, am Computer hacken. Es ist super gut inszeniert, das ganze Geheimnis.
Also es ist wirklich schwierig, auf die Lösung zu kommen. Ich habe wirklich all unsere Theorien, ich überlege und ich frage mich, es hat irgendwo mal einen Cut gehabt, wo jemand gesagt hat, so, ja, was denkst du, was irgendwie in diesen Walls vorgeht? Ich weiß nicht, ob es ein Gespräch zwischen Thaddeus und Maximus war, wo es auch irgendwie auf die Walls kommen, ja, was da tun da mal so Haus und irgendeiner sagt, ja, ich weiß nicht, Monster. Und dann macht es irgendwie gerade einen Cut auf die Storyline von The Walls. Und auch dort habe ich wieder überlegt, ist das jetzt ein zufälliger Cut, dass quasi aufs Wort Monster cuttet in Vault über? Ist das ein Foreshadowing für das, was im Vault 31 steckt, oder? Oder ist das einfach Zufall? Es ist schwer. Ich finde, sie machen es mega gut, dass die Macher die Antwort einem nicht einfach zu machen. Also man kann wirklich schön fantasieren und theorisieren. Das Nächste, was dann ist noch in diesem Vault, ist Betty. Betty, das ist ja aus dem Dreierrad. Wir haben ja gesagt, der Dick von Severance. sein Kollege, die haben immer ein bisschen so den Wahlkampf gehabt und man hat immer das Gefühl, keiner von diesen beiden wird gewinnen. Und dann hat sie aber einfach stammstill und heimlich hat sich halt Betty durchgesetzt, weil eben «When things look glum, vote 31». Der Spruch hat offenbar bei den Leuten mehr Anklang, immer noch Anklang. Und so hat Betty gewonnen. Und Betty war auch mal in Vault 31 gewesen, ursprünglich.
Mit 98% hat sie gewonnen.
Mit 98%. Ich glaube, ist das nicht irgendwie noch... Nein, das ist nicht... Nein, sorry, das ist mit 31%. Das ist eben, man hat immer die Dings gesehen, wie es übertransferiert wurde, sind vom 31 zu 33. Ich habe das Gefühl, ich habe mal nicht überlegt, ist das jetzt irgendwie die Votes, die dafür gesprochen haben, egal.
Dabei hat der andere so eine gute Kampagne gemacht, hat 8 Plakate gemacht.
Ja.
Das ist super. 8 Plakate. Er ist der Beste.
Und dann der Dude, der andere sagt, er wählt Betty. Ja. So
es ist so ein Trottel, Mann. Nein, ist genial. Insgesamt ist es auch ein lustiger Fall gewesen.
Genau. Ja, jedenfalls, Betty hat einen neuen Plan. Und zwar wollt 32 neu zu besiedeln. Weil, ja, man will ja die nicht einfach dort so liegen lassen. Und das Krasse ist natürlich, wo der Norm und der Chad wieder zurückkommen, in Vault 32, um eben an die Sitzung teilen, wo die Betty dort einberuft, ist alles wieder putzblank gesäubert, aufgeputzt, die Leichen sind verschwunden, die Kritzel, die Blutspuren, es ist alles wieder die Wohnungen sind wieder schön hingerichtet, hergerichtet und ja, das ist wieder, ist einfach wieder so, hey, was stimmt da nicht? Was stimmt an diesem huren Vault nicht? Was
hat ihr? Ja, die Musik hure geil gefunden in dieser Szene. Ich weiß nicht, von wem das Lied ist, aber das Lied heisst «What a Difference a Day Made». Und im Lied geht es darum, wie halt alles besser wird innerhalb von 24 Stunden, von Regen zu Sonnenschein zu «Ich habe dich nicht» und «Ich habe dich wieder». Und es ist halt wirklich so, eben, vor 24 Stunden waren der Chat und der Norm in dieser fucking Vault gewesen, und du hast überall Leichen und Graffiti und was weiß ich was. Und jetzt laufen sie dort durch und es ist alles blitzeblank, heile Welt, so wie wir es aus der Vault kennen. Und es ist wirklich so eine unangenehme Atmosphäre irgendwie, wirklich... Irgendetwas stimmt wirklich nicht. Das ist doch irgendeine hure Sekte oder es sind alles Psychopathen. Oder
ja, wir werden es gleich herausfinden.
Jawohl, wir kommen zu der nächsten Folge. Folge 6, The Trap, Regie geführt hat Frederick Iotoi. Und auch dort bin ich schnell nochmal in IMDb blinzeln. Was hat denn der so gemacht? Er hat unter anderem 4 Folgen bei Shogun inszeniert.
Ah. Shogun?
Ja. Muss ich mal weiter schauen, habe ich vergessen. Habe ich wegen Fallout jetzt aufgehört zu schauen. Muss ich mal nachlesen.
Er hat auch bei Watchmen, bei der Serie, hat er auch Regie geführt. Mm-mm. Und bei The Boys hat er auch 3 Folgen gemacht. Und das passt.
Das Passt ja wie Pust aufs Auge.
Passt wie Pust aufs Auge. The Trap. Und ja, warum heisst die Folge The Trap? Wir sehen die Falle, wo der Luz und der Maximus drin geraten sind. Eben Vault 4, wo kein normaler Vault ist, sondern einer, wo sich der Oberweltler geöffnet hat. Und etwas auf Ebene 12 treibt, wo ganz und gar niemand erfahren darf. Und das andere, was wir in dieser Folge noch erfahren, ist natürlich der Ghoul. Er wird zum Präsident geführt, zum neuen, angeblichen neuen Präsident. Und auf seinem Weg dorthin sinniert er ganz viel über seine eigene Vergangenheit und vor allem mit seiner, über seine erste Begegnung mit der Moldaver.
Hey, ich habe gefunden, als ich das nachher geschaut habe, dass die beiden Titel der Serie sind für mich wie vertauscht. Mhm. Ich habe viel mehr das Gefühl, dass die Folge ist für mich der Past und die vorher ist der Trap. Auch wenn die Falle erst am Schluss der Folge kommt, hat für mich das viel mehr gepasst. Und ich habe es gefunden, der hat viel mehr in der Vergangenheit geschwelgt. Und es hat sich dann nicht einmal als Falle herausgestellt.
Mhm. Mhm. Voll, darum, voll.
Egal.
Nein, aber ich finde es voll wie du. Also es fällt dir gut auf. Ich finde auch, jetzt, wenn du das so sagst, hat mir die Titel irgendwie wirklich vertauscht. Aber ich habe diese Folge jetzt wieder... Gerade wegen dieser Vergangenheitssprünge, vor allem vom Ghoul, habe ich wieder besser gefunden als die Folge 5. Ich weiss nicht, haben die auch ein bisschen besser oder sind die immer noch ein bisschen so, oh, okay?
Nein, für mich ist es so eine von den, vielleicht sogar die beste Besitzer gewesen. Mhm. Für mich war es so eine 10 von 10 Folge, die einfach irgendwie alles gestimmt hat. Und vor allem aber wieder überraschend die Storyline aus der Vergangenheit, die mich am meisten interessiert hat und eben wieder etwas, was ich nicht erwartet hätte, dass das so gross wird und dass man da so viel Zeug erfährt und wie dann alles am Schluss zusammenkommt in der einen Szene, wo wir in der Vergangenheit sind und gleichzeitig im Vault, wo Sachen passieren, das habe ich ganz grosses Kino gefunden. Wirklich super Finale von dieser Folge.
Mhm. Ich habe die nächste, glaube ich, bis jetzt mein Highlight. Ich habe die aber auch mega gut gefunden und ich finde, wie sie über die Vault-Tech und wie die in der Vergangenheit, was die für eine Rolle gespielt hat, das finde ich wirklich auch, das ist mega spannend inszeniert und das ist auch wieder etwas, was ich habe das Gefühl, in den Games ist das, wenn hast du nur irgendwelche Protokoll gelesen.
Ah, typisch, ja, genau.
Genau, dann ist es einfach Pfüchs, oder? Und das ist ja auch etwas, was wir in The Last of Us so geil gefunden haben, wenn sie Sachen gemacht haben, die im Game gar nicht vorgekommen ist.
Ja. Genau, und so Zeug kannst du im Game halt schlecht machen, so Flashbacks, oder? Weil das kannst du schlecht spielbar machen in einem grossen RPG, dass du plötzlich irgendwie siehst, wie hat Vault-Tec angefangen und so. Das wird wie eine Trip passen und darum finde ich es super, dass sie das Medium ausnutzen, das sie jetzt haben und bringen noch mehr Infos, noch ein bisschen mehr Lore in die Welt rein.
Es macht auch die Vaults viel bedeutungsvoller. Ja. Ich finde das mega geil. Sonst besitzen sie einfach riesige Bunker gewesen, wo man halt eben so eine Zweiklassengesellschaft, wo man natürlich die sich dann können leisten, einquartiert hat und der Rest ist verreckt. Aber das ist dann irgendwie auch gewesen. Aber das jetzt so im Teil vom Kalten Krieg und die Machtspielerei, das ist geil, so ein bisschen Spy-Thriller-mässig zum Teil.
Es fängt ja auch wirklich richtig geil an, finde ich, mit dieser schwarz-weiß Montage. Der Werbefilm eigentlich, wo der Cooper Howard gedreht hat für Vault-Tec und natürlich halt so, ich sage immer 1950er Jahre, ist mir schon bewusst, es spielt in den 2077, aber für mich halt von der Ästhetik her ist es 1950er und wie damals üblich wird geschlotet, wie blöd im Fernsehen. Also etwas, was mir aufgefallen ist, wirklich so wie der am Anfang von der Szene eine Ziege im Maul hat und sie dann so beim Weglaufen wegspickt, cut zu der nächsten Szene und er hat schon wieder eine Ziege im Maul. Das ist so, ich habe das grossartig gefunden.
Da kommen wir gerade hin. Ich habe The Last Week Tonight geschaut und dort haben sie auch irgendeine Szene aus den 50ern, wo es um weiss nicht was gegangen ist. Und der Moderator auch in schwarz-weiss macht A-Modi und dann nimmt er die Hand auf, hat einen Zieg in der Hand und dann sein Spruch, den er vermutlich jeder Folge bringt, ist: Ich bin der und der. Und ich rauche Ziggy mit so und so Flavor. Unvorstellbar heutzutage. Wirklich, was ist das für ein Name? Und das ist genau so, Mann. Einfach Ziggy. Eine zentrale Rolle. Verreckst.
Voll. Und halt 1950er Jahre typisch. Der Spruch, den habe ich super gefunden vom Cooper. Hey, da mit diesen Walls, keeping out the rats. And the Rats.
Ja.
Rats mit A und einmal mit E. Was halt auch wieder passt, weil ja, in dem Fall, also das habe ich zum Beispiel auch nicht wirklich mitbekommen.
Mit
aber
T
der Krieg,
und mit D. Ja.
Der Krieg, der es geführt hat, nein, der Rats. Also ich habe Rats mit.
Ja, Rats mit T Oder? A Rat, der Ratte und Radiation.
Nein, ich habe verstanden. Rad, so. R-A-D und R-E-D.
Ja, ja,
also
genau.
Radioaktiv und die Rote, also Kommunisten.
Ich habe Ratte gedacht.
The Rats and the Rats.
Vielleicht ist alles.
Ja, genau.
Die Rote Triple Ratte. Entendre.
Also voll kalter Krieg-Vibes 1950er und alles, was irgendwie nur andeutungsweise kommunistisch könnte sein, wird cancelled und mehr, oder? Und ja, genau, der Cooper, der verkauft halt Amerika die Walls und redet halt, ja, wir sind jetzt in einem 5-Jahrestest und die einen wohnen halt jetzt schon drin, auch wenn jetzt noch kein Krieg ist, aber eben meine Vermutung ist, dass dann das die sind, die jetzt in der 5-Jahres-Testphase sind, dass das eigentlich die sind, die nachher später aus denen tatsächlich die Wall-Dweller werden, weil die Bomben fallen ja so derart irgendwie, also in der ersten Szene. Das ist wie so ohne Vorankündigung, oder?
Völlig
also
unerwartet, ja.
Plötzlich völlig unerwartet. Und ich habe das Gefühl, wenn du in dem 5-Jahres-Programm drin warst, dann hast du Glück gehabt, gehörst zu denen, die in diesen Dingen Walls drin sind. Und der Rest ist halt dann aus denen ist dann die Oberwelt geworden. Auch da wieder ein geiler Übergang gehabt. In der Szene, im Werbeclip drin, kommt Farbe ins Bild und damit sind wir quasi wieder in der realen Welt, also auch visuell quasi wieder aus dem Werbeclip in der Realität zurück. Und wir begegnen einem Bud Askins. Der hat mal für Westtech geschafft und ist ein ziemlich aufdringlicher und nerviger Typ, der irgendwie allen und jeder seinen Namen will verklickern und dass alle wissen, dass er der Bud Askins ist und auch dort wieder Chekhovs Gun. Wenn einer so derart penetrant seinen Namen allen sagt, dann ist auch das ist eine Figur, die wichtig wird und nicht einfach nur da ist, zum «Haha, lustig für einen Lacher».
Also, und das, was er redet, er klingt also wirklich wie ein Psychopath, also, wo er sich null Empathie hat für Menschen. Er redet ja über die Roboter, die sie hergestellt haben, die irgendeinen Fehler hatten und im Krieg dazu geführt haben, dass Tausende von Menschen gestorben sind. Und so. Aber es ist ja nicht so schlimm. Es war ein kleiner Fehler, den sie gemacht haben. Und sowieso, er macht jetzt nicht mehr Product Management, er ist jetzt im HR, R&D, bla bla bla. So wirklich so ein absoluter Corporate Psychopath. Plus, ein Zitat, das er noch sagt, das ich zu dem Zeitpunkt wirklich sehr spannend gefunden habe, wo mich irgendwie so unangenehm gefunden habe. Er sagt, what's the ultimate weapon to destroy your competition? It's time. Und er sagt das irgendwie so mega, mega bewusst und mega, so es hat irgendwie so ein Gewicht gehabt, so wie er es sagt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir so aufgeschrieben, bis jetzt ist Voltec. Sie sind so als böses Unternehmen porträtiert worden, aber ich habe gefunden, mit seinem Auftritt und dem, was er hier gesagt hat, ist so wirklich, hat der Villain-Arc von Voltec so richtig angefangen. Also, der Grundstein ist gesetzt, um zu sagen, sie sind wirklich hohe Arschlöcher. Das ist einfach ein riesiges Unternehmen, das am liebsten alles will kaputt machen will, nur damit sie gewinnen. So.
Voll.
Und ich finde es aber auch geil, wie der Cooper reagiert. So völlig uninteressiert. Irgendwie so, red du nur. Und er sieht sie nachher dann auch falsch.
Gut, er sagt nicht, glaube ich, absichtlich falsch. Aber ich habe auch gefunden, es ist mega geil, dass du eben wieder erfährst, dass sie so eben mit dir mega Zukunft gerichtet.
Ja.
Und das ist schon nachher eigentlich immer so geil, wenn die Vault siehst, weil es verreckte Sachen drinnen machen. Und irgendwie ist es dann klar, wenn sie natürlich schon von Anfang an mit der Zukunft gerechnet haben, wo sie dann einfach die einzigen Überlebenden sind und es keine Konkurrenz mehr existiert. Oder?
Mm-hmm. So ein geiler Gedanke, irgendwie einfach Konkurrenz töten.
Wir warten, bis sie weg sind. So besiegen wir sie. Und dann kommt nachher natürlich auch die nächste Szene, die Hausparty. Also ich finde, der Cooper kommt mir extrem sympathisch in all diesen Szenen über. Also er ist immer der, wo eigentlich die Aufmerksamkeit gar nicht so sucht. Sie ist ihm auch eher unangenehm. Da gibt es jetzt eine Hausparty, eine Wrap-Up-Party.
Wo er gehst Haus hätte, muss man übrigens auch sagen. Fuck.
Ja, ja. Absolut, das Haus ist genial. Und er macht dort eine Wrap-Up-Party für, also er nicht, sondern die wird für ihn geschmissen, quasi für den Dreh von einem 30-Sekunden-Werbeclip. Und er findet das völlig übertrieben natürlich. Er sagt, hey, also, er will eigentlich wirklich eben am liebsten mit seiner Frau irgendwo friedlich, gemütlich, er will das am liebsten hinter sich lassen. Und dort hat es dann einen Cameo-Auftritt. Phil, ich bin mir sicher, du hast den erkannt.
Natürlich der Matt Berry. Ich habe mich gefreut, dass er wieder nochmal vorkommt. Aber er nicht, natürlich nicht einfach so, sondern Er erzählt dort eben, dass er doch irgendwie einen Deal gemacht hat, um so bei Roboter das Voice-Over machen. Und er hat, glaube nicht viel Geld dafür bekommen, aber sie haben ihm so einen Roboter geschenkt und jetzt hört er immer seine eigene Stimme daheim. Es ist absolut grossartig.
Und es ist natürlich die Erklärung, warum der Roboter, wo die Lucy in der anderen, ja. Bei The Ghouls, in der Folge, wo sie in diesem Super-Duper-Store ist und dem Snip-Snip begegnet, warum der Snip-Snip die Stimme von Matt Perry hat.
Oh, ja.
Weil er sie verkauft hat. Und ja, man merkt einfach eben, der Cooper, er ist das Aushängeschild von Vault-Tec und das ist so ein bisschen auch der Anfang von seinem Untergang mit dem Tragen von der Anzüge oder mit dem Fotoshooting. Sein Filmstar-Ruf quasi ruiniert er und der Matt Berry sagt dann, hey, wir werden selber zum Produkt, auch das vielleicht so ein Seitenhieb auf die heutige Fußballer-Stars. Alle sind fängen Marken, oder? Es gibt nicht mehr den Sportler Roger Federer, es gibt Marken Roger Federer und keine Ahnung was. Oder es ist tatsächlich so.
Ich habe im Fall auch überlegt, dass es so, dass auch wieder eine Anspielung ist oder so Foreshadowing auf der Cooper ist ja nachher als Ghoul ist er auf eine Art auch wie ein Produkt. Er ist eben der Ghoul, sozusagen er spielt die Rolle auch als der. Also er ist auch sehr gnadenlos, aber ich habe das Gefühl, oft spielt er es eben auch, weil er die Person, das ist seine Persona. Er ist der rücksichtslose Ghoul, ganz länger, wo alle umlässt.
Mhm.
Und das ist ja, wie das der andere dort schon gesagt hat, oder? Wir sind einfach alle, du wirst zu einem Produkt. Und
ich finde noch im Fall spannend, jetzt, wo du es erwähnst, überhaupt gerade den Vergleich, der Cooper, seine Vergangenheit quasi in den 1950er Jahren, nochmal, ich weiss, es ist 2077, aber ich rede von den 1950er, in unserer Welt 1950er, dort sind tatsächlich Western sehr, sehr populär gewesen, vor allem Western mit klaren Gut-Bös-Zeichnungen, mit klaren Helden. Der John Wayne ist der absolute Held, amerikanische Held von dieser Ära und der Cooper ist für mich quasi der John Wayne von dieser alternativen Zukunft. Also er spielt eigentlich für mich eine Karikatur fast schon. Nein, Karikatur eigentlich nicht. Er spielt den John Wayne aus dieser Welt. So schön der Held, der Western-Held mit klaren Moralvorstellungen, gut, böse. Hingegen das, was wir noch, ich glaube, wenn wir von Western reden, wir haben oft die 1960er-Western im Kopf. Und das sind eben die Italo-Western, wo vor allem der Sergio Leone so berühmt gemacht hat. Sergio Leone, Clint Eastwood und so, das Musik von Ennio Morricone. Das ist das, was wir vielleicht noch eher als Western im Kopf haben. Aber das ist auch erst später aufgekommen. Das ist in den 1960ern populär geworden. Und dort sind eben die Helden nicht mehr klare Helden gewesen. Dort ist der Clint Eastwood eher ein Anti-Held gewesen, ein moralisch ambivalenter Held. Und das ist auch dann der Ghoul später. Also quasi der Cooper ist noch der 1950er Western-Held. Mhm. Und der Ghoul, der ist dann der 1960er Italo-Western-Held. Auch sein ganzer Look ist plötzlich ganz ein anderer. Das ist wirklich so der klassische mit dem Ledermantel, alles zerrupft und so. Es ist nicht mehr so der shiny Sheriff mit dem schönen Hut, sondern es ist alles dreckig und grusig. Und es ist für mich wirklich so spannend zu sehen, quasi wenn man die zwei Genres vergleicht, der Cooper ist der 1950er Cowboy und der Ghoul ist der 1960er Italo-Western-Cowboy. Einfach so als mal reingeschmissen. Ja, ich mache jetzt wieder zurück, den Übergang in Zukunft. Der Cooper eben, also der Ghoul, der ist immer noch völlig stoned, ist im Super-Duper-Store und da taucht eben die neue Gruppe auf, die sich die Regierung nennt.
Das auch wieder, ja.
Gibt es die in den Games oder ist das eine Serie-Erschaffung?
Ich glaube, das ist einfach so eine kleine Fraktion, die für die Serie gemacht wurde, die absolut nicht ernst zu nehmen ist. Ich meine, also ich finde, man merkt es ab der ersten Sekunde, wo sie reinkommen, dass sie irgendwelche Clowns, die das Gefühl haben, sie sind die Größten. Und das bewahrheitet sie ja später auch, weil sie werden ja alle umgebracht, die ihm schlussendlich.
Ja, vor allem, er sagt es also gut. Du musst vielleicht mal mit deinem Publizist reden, wenn du der Präsident bist, weil es jetzt niemand gehört.
Das stimmt. Super. Das stimmt. Und die anderen, die zwei, die nutzen es aus, dass er halt da von seiner Ladung, keine Ahnung, was in den Ampullen drin war, das, was ihn am Leben hält, offenbar so derart stoned ist, dass sie ihn einfach mitnehmen können. Und ja, jetzt haben die Turntables turned. Jetzt ist er der durch die Wüste zerrt.
Stimmt.
Und während er da zerrt wird, signiert er wieder in seiner Vergangenheit als Cooper zurück im Whirlpool mit seiner Frau. Und dort wird eben klar, er träumt davon, dass er und seine Frau jetzt einfach irgendwo raus aufs Land ziehen und das ganze hure Vault-Tec-Zeug hinter sich lehnt. Was soll das überhaupt?
Und Showbusiness und sowieso alles, was mit dem City-Life zu tun hat. Oder einfach aufs Land, einfach wegfahren.
Genau. Und sie nerviert sich völlig und sagt, hey, sorry, ich bin da und sorge mich um die Zukunft von meiner Familie. Es ist ja wirklich auch noch krass, irgendwie halt wieder das Bild von damals, wo uns vor Augen geführt wird. Man ist sich wirklich nicht sicher, gibt es nächste Woche überhaupt noch, oder? Mhm. Oder gibt es übernächste Woche überhaupt noch? Sie ist sich sicher, die Welt wird zugrunde gehen, es werden Milliarden von Menschen werden sterben und ich will nicht, dass meine Liebsten darunter sind. Und ich mache alles den ganzen Tag dafür, dass wir in die guten Walls reinkommen, was mich auch wieder dann so...
In die guten, genau, ja, das ist ja so...
Es gibt gute, es gibt schlechte, okay, speichere ich mal so im Hinterkopf. Sie macht alles, dass sie in einen guten Wald kommen und er ist da und träumt irgendwie von einer Farm auf dem Land und hat das Gefühl, 2 Stunden mit der auf der Autobahn rausfahren, würde sie vom Weltuntergang retten.
Ich finde Fassino recht spannend und ich weiss nicht, ob man sie nicht hätte noch ein bisschen differenzierter darstellen oder Schauspielerin. Mhm. Ich weiss nicht, ob es am Script liegt, weil sie kommt mir dann gleich immer so ein bisschen im negativen Licht über. Einerseits, weil sie natürlich die Voltec vertritt, die dann auch in der Serie oft kritisiert wird, oder? Auch in dieser Zeit vom wie heißt der Cooper. Und, ja. Aber eben auch sie, die dann halt eben sagt, genau, ich will erstens ums Verrecken, müssen wir in die Volt sein. Und er sagt, ja, wir können uns ja reinkaufen. Und sie sagt, nein, eben, aber ich will nur die Besseren, oder?
Mhm.
Und einfach sozusagen... Eben, das mega krasse Zweiklassen-Ding. Gleichzeitig sagt sie dann aber auch, ist ihr dann auch bewusst, dass die Mehrheit der Leute wird verrecken. Und das findet sie nicht geil. Aber irgendwie kommt sie für mich dann gleich einfach als Arsch über. Oder? Und ich habe das Gefühl, wie, ob das bewusst ist oder ob man das hätte noch können differenzierter machen können.
Schon, also hast du vorher das Gefühl gehabt, dass sie unsympathisch war? Er hat jetzt die
vor allem, jetzt vor allem ab da.
Aber ja, ab da, das ist so der Punkt, den ich auch gefunden habe, okay, die ist auch nicht ganz super, also, beziehungsweise sie ist einfach so in ihrem Dings drin, dass die Welt morgen wird untergehen, dass sie einfach wie alles andere ausblendet und halt auch ihre Beziehung zum Cooper schlussendlich irgendwie aufs Spiel stellt. Das ist das Oberste, sie will in so einer Vault landen und sie will bei Voltec arbeiten und das hat sie unsympathisch gemacht, aber vorher habe ich eigentlich also hat man nicht viel über sie erfahren vorher, muss man sagen. Oder? Es ist nur ein bisschen kurz vorgekommen in der Szene und es war alles irgendwie recht harmonisch gewesen. Und jetzt erfahrt man das erste Mal, okay, die ist so tief in diesem Zeug drin.
Ich habe lustigerweise ein bisschen die Cooper-Reaktion gehabt. Zuerst habe ich gedacht, ja, sie hat schon ein bisschen recht und so. Ich war auf ihrer Seite, so er träumt da und sie ja, macht sich verdammt nochmal Sorgen. Und wir haben sie aber schon ein paar Mal etabliert, dass die Welt wirklich irgendwie den Weltuntergang fürchtet. Aber was mir dann ein bisschen die Augen wiederum geöffnet hat, ist die nächste Szene mit seinem Schauspielkollegen, wo der Cooper seinen Kollegen in der Bar trifft und er ihm sagt, hey, Kollege, mach mal die Augen auf. Du schaffst für Voltec. Die verkaufen Bunker, die verkaufen Strahlanzeige. Was die verkaufen, ist der Weltuntergang. Oder zumindest Angst vor dem Weltuntergang. Und das ist ein Geschäftskonzept. Das funktioniert natürlich nur so lange, wie der Weltuntergang auch eintrifft. Also wenn was sie dir verkaufen, ist der Weltuntergang. Und überleg doch mal, was passiert, wenn er nie wird eintreten, oder? Dann kann Walt ja auch gar keinen Erfolg haben. Bist du sicher, dass Voltec, wo da jetzt quasi, da kommt nachher das Zitat quasi mit, was passiert, wenn Chiefs, oder? Also wenn Schafe mächtiger werden als Schafshirte, wenn Voltec als einer der wichtigsten Auftragnehmer der USA quasi plötzlich bankrott wird oder beziehungsweise ihre Finger im Spiel kann haben in der Politik, wie das läuft, wie das nicht. Wenn die das die USA einen Friedensvertrag aushandelt mit ihren Gegnern, mit den Russen, nehme ich mal an, weil wir haben es ja vorher von den Reds gehabt.
China ist es in dem Spiel.
Ah gut, das wird aber auch mit Red...
Ja.
Theoretisch wird das auch mit Red...
Ist das, ja. Oder? Sind sie auch heute noch?
Sie reden so, ja, China ist auch kommunistisch. Ja, stimmt, eigentlich macht das Sinn. Reden wir eigentlich schon die ganze Zeit von den Chinesen? Ich habe immer die Russen im Kopf gehabt.
Ja, sie sagen es, glaube ich, gar nie.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es mal am Anfang vielleicht im Fernsehen mal erwähnt ist worden oder nicht. Aber
die Schlachten, die sie reden, sind ja, glaube ich, immer so Battle of Anchorage und so. Es ist, glaube ich, immer irgendwie ein bisschen etwas auf amerikanischem Boden, habe ich das Gefühl. Oder es stimmt, ihr habt recht. Ich glaube, es ist völlig... Oder zumindest,
es spielt dann wirklich, aber es spielt ja gar keine Rolle, weil eben, wenn sie gar nicht erwähnt werden. Aber was ich mir tatsächlich nie überlegt habe, ich habe hier das Setup mega geil gefunden, dass sie eben Voltec, die eigentlich eine privatisierte Firma, die sozusagen Fäden in der Hand hat in den USA, und zwar, man hat sie mega offensichtlich dann auferlegt, und ich meine, Privatarmee gibt es ja jetzt schon in den USA, aber die sind einfach so einflussreich, dass die Zukunft in der Hand haben, Und wie du aber vorher gesagt hast, fragst du dich dann schon auch, haben sie dann wirklich einfach auch den Krieg sozusagen entweder mit, also verursacht, Deeskalation ausgelöst oder angestopft, aber es würde mich nicht wundern, wenn das noch irgendwie rauskommt, dass sie da einfach da auch die Finger im Spiel haben. Weil eben, wie du sagst, wenn es dann den Krieg nicht gibt, gut, meine goldige Nase haben sie verdient mit ihren Bunkern dann, aber offenbar Konkurrenz vernichten mit der Zeit und so, für das muss dann der Krieger gleich noch eintreten.
Genau.
Das wäre das Ultimative, was sie dann könnte gemacht haben.
das finde ich schon eine recht geile, so also überrissene satirische Kapitalismuskritik. Einfach.
Ja.
Aber das ist so wie, also mehr geht nicht, oder? Mehr Kapitalismus geht nicht. Das Unternehmen wird dazu ermutigt, die Welt zu untergehen, damit es mehr verdient. Ja, es ist so absurd.
Zum Konkurrenz auslöschen.
Genau, zum Konkurrenz auslöschen. Es ist so absurd, aber halt gleich irgendwie übertragbar auf das, was bei uns passiert, wenn du einem Unternehmen unendlich viel Macht gibst. Oder? Es ist so, es ist so gleichzeitig absurd und andererseits auch nachvollziehbar. Es ist so weit von uns entfernt, doch so nah. Darum finde ich es so geil.
Absolut. CS und UBS.
Und wahrscheinlich mega nahe für dich, Domi, ist auch, wenn das nicht der Cooper schon ins Wanken bringt, dann spätestens die angebliche Regel, dass man keinen Hund darf mit in Walt reinnehmen.
Da habe ich mir aufgeschrieben. Weltlanger gehen, okay, aber kein Hund. Kein Hund in den Walt zu erlauben. Da habe ich mir aufgeschrieben, Walt-Tag ist definitiv der Teufel. Ausrufezeichen.
Für die, die es nicht wissen, der Domi hat einen Hund. Und ich glaube, für dich würde der spätestens jetzt auch feststehen, dass du nicht in so einen Wald rein willst, ohne deinen Hund.
Nein, und ich finde es so sympathisch, dass es auch für den Cooper ein Punkt war, den er gefunden hat. Nein, also, sorry, alles, was recht ist, aber unser Roosevelt heisst er, oder? Ihr Hund, der kommt auch mit in den Wald.
Natürlich heisst er Roosevelt wie der Präsident, weißt du? Ist so super. Okay.
Das ist ein Wunder, dass er nicht Eisenhower oder so heisst. Jedenfalls zurück in der Gegenwart begegnet der Cooper, der Ghoul, Sorrel, der angeblich eben neue Präsident von dieser neuen Regierung, die offenbar eben dann aber nicht so bekannt ist, wie der Film schon festgestellt hat. Und zwar in einem Saloon. Und ja, auch da wieder die Frage vom Präsident selber: Was treibt der Ghoul überhaupt an? Warum macht er weiter? Ist es dort, er suche nach ihr irgendwie, er sagt, er suchst du nach ihr.
Ja, genau. Are you still looking for her? Fragt Sorrel der Ghoul.
Genau.
Suchst du immer noch nach ihr? Aber wir wissen immer noch nicht, wer sie ist. Aber das ist anscheinend das, wo der Ghoul, oder Lucy hat ja mal gefragt, was treibt dich eigentlich an? Wieso lebst du noch? Und anscheinend ist die Suche nach jemandem, wer auch immer das ist.
Ich meine, es gibt nur drei Frauen in seinem Leben, dargestellt in dieser Serie, oder? Die Tochter, seine Frau und eben die Moldaver.
Und Moldaver ist es nicht, weil über die reden sie ja noch.
Genau.
Die wird gesucht vom Sorrel, oder? In dem Saloon hängt so ein Wanted-Poster vor Moldaver. Und es ist klar, dass der Ghoul Moldaver kennt, von früher. Aber es sieht nicht so aus, als wäre es eben sie, wo er am Suchen ist. Also stimmt eigentlich nur noch seine Frau oder seine Tochter bleiben, logischerweise. Mhm.
Genau. Aber wir erfahren, dass er eben Moldaver quasi... Er hat den Namen gekannt, aber jetzt sieht er zum ersten Mal auch das Bild zu dem Namen. Und dann finde ich spannend, was der Ghoul sagt. Er sagt nämlich, so habe ich ihr Gesicht quasi... So habe ich sie gar nicht in Erinnerung, oder? Also, finde ich auch noch wieder so eine spannende Feststellung. Und die Erklärung davon kommt gerade quasi im Anschluss, nämlich... In seiner Vergangenheit geht jetzt der Cooper an so ein Treffen, wo sein Schauspielkollege ihn aufgeschnurrt hat, gesagt hat, hey, komm doch da zu so einem Geheimtreff. Und dort erfährst du die Wahrheit über Walt und dort erfährst du die Wahrheit über deine Frau. Und wer begegnet er an dieser Versammlung?
An dieser Kommunistenversammlung.
Kommunistenversammlung im Jahr 2077. Der Lee Moldaver. Und damit ist quasi seine Storyline, habe ich jetzt auch die wieder ein bisschen zusammengenommen und gerappt. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, was in dieser Folge in Vault 4 passiert. Eben, Vault 4 ist nicht wie die anderen, sondern sie haben sich in Vault 4 der Oberfläche geöffnet oder zumindest den Refugees oder den Flüchtlingen von Shady Sands, wo halt ja die Überlebenden quasi von dem Bombenanschlag, den es dort gegeben hat, von den Bomben, die dort eingeschlagen sind. Es Ich finde auch visuell hat man ein einen Unterschied festgestellt. Vault 32, vor allem Vault 33 ist übertrieben knallig und kontrastreich und so und auch vom Licht her mega hell. Und Vault 32 sieht irgendwie normal aus, finde ich. Oder es hat für mich normal. Haben Sie das auch gemerkt, so, dass es ein bisschen normal vom Licht, von der Belichtung her?
Also nein, so, das wäre mir jetzt so knallig. Nicht aufgefallen. Nein, so quasi typisch voltig aus irgendwie.
Es ja. hat halt so einen grossen Raum, der relativ hoch ist, der natürlich ein bisschen anders beleuchtet war.
Es sieht weniger aber klaustrophobisch aus, vielleicht. Also. Ja. Genau.
Aber sonst habe ich auch gefunden, es war der gleiche Upbeat-Volt-Vibe, außer dass da gerade auffällt, dass einfach beim Essen fällt es nicht dann auf, dass jeder Zweite hat irgendwie nur ein Auge oder eine Nase auf der Stirn. Aber irgendwelche komischen Experimente oder Mutierung, du weißt es nicht so recht.
Voll.
Und niemand tut den gleichen.
Niemand tut den gleichen. Und ich finde es hure geil, eben auch wieder in dieser Szene. Also, die Lucy und der Maximus, die sind dort offenbar, dürfen sie sich frei bewegen. Auch wenn sie vorher in im Raum gehockt sind, wo Versuchsobjekte gestanden ist. Und ich finde es einfach geil, wie beide das total seltsam finden, der Walt, aber aus unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Der Maximus findet, hä, die sind alle so nett und freundlich, da stimmt etwas nicht. Und Lucy, so, alle haben irgendeine weirde Mutation, da stimmt etwas nicht. Und ich finde den Oberseher von dieser Folge, Benjamin, gespielt von Chris Purnell, der war für mich ein hure Highlight.
Ja, das war ja sehr, sehr lustig. Und ich finde es schade, ist der in den Trailer schon vorgekommen.
Ah, wirklich?
Ja, das habe ich live gesehen, den Trailer. Darum ist die Überraschung mit dem, dass er ein Auge hat, ist ein bisschen weg für mich.
Ah.
Aber es war trotzdem sehr, sehr lustig. Das ganze Auftritt, einfach alles, was er sagt, ist einfach so dumm und naiv, irgendwie eben so typisch Vault Dweller. Und dass er nur ein Auge hat, das ist so irgendwie. Das ist wirklich sehr komisch, weil es genau in der Mitte ist von seinem Gesicht und dein Hirn sagt einfach, irgendetwas stimmt nicht, ich kann nicht daher schauen. Es ist, so, ist einfach faszinierend zum Zuschauen.
Es ist so furchtbar falsch und ich finde es auch herrlich, wenn er so quasi über die Oberwäldler redet. Das ist für mich das auch irgendwie so ein Seitenhieb an die Heuchler. Oder als Heuchlerischkeit, kann man dem so sagen, gibt es das Wort? Von den USA sozusagen, halt wieder, er findet einfach komisch, ja, da die Huren Außenwelt mit ihren komischen Traditionen und Dings und sag's nicht, wie die sich verhalten und ich dumm, ja, und weißt du, müssen wir sie noch respektieren und ah, wir müssen ein bisschen so Interesse vortäufen und hey, wer, du machst einen falschen Witz, dann wirst du gerade gecancelt und so, political correctness.
Und dann nennt es Surfies, das finde ich auch noch geil.
Ja, Surfies.
Ich habe mir das auch aufgeschrieben, das ist so generell so die Migrationspolitik der ganzen Welt, wo man
genau, einfach, genau.
Also die Ausländerfeindlichkeit, die einfach überall herrscht. Und da ist das so perfekt, um ja, man muss sie halt aufnehmen, aber eigentlich findet man sie blöd. Oder?
Genau, und das finde ich noch lustig. Oder? Man muss sie aufnehmen, weil es eine Policy ist von früher, von Volt, ja. Oder? Weil Volt so gemacht ist, worden, dass sie die Leute aufnimmt. Und die haben mich gefragt, können wir alle über die Fallen, wo die Lucy und der Maximus sie kommen? Also werden sie so aufgenommen, in Anführungszeichen? Ist das der Weg, um mit Volt zu kommen? Oder gibt es irgendwie noch einen normaleren Weg, zum
dort aufgenommen zu werden? Es wird auch wieder zeigen, dass es eben genau, es gibt die Policies, aber es sind immer hure Hürden damit verbunden, dass es wirklich aufgenommen wird.
Ja, und er betont dann auch nochmal, dass eben die 12 verbotener ist als der verbotene Wald von Harry Potter. Das dürfen wir überhaupt nicht,
das auf erste, Fall. Das ist das Erste, was er innen sagt. Hallo, bitte geh nicht auf Ebene 12.
Und wie im Harry Potter kannst du einfach reingehen,
ja,
auch hin.
Ja.
Das macht null Sinn.
Und ja, eben, da, genau wie du sagst, Lucy macht dann genau das, weil sie ist davon überzeugt, dass eben irgendwie, das stimmt, sie wollte wissen, was da ist. Hingegen der Maximus in der Zeit, wo sie auf die Ebene 12 geht, lebt er sein bestes Leben. Bekommt quasi seine erste warme Dusche, fließendes Wasser, Kaviar.
Und leckt als Seife, weil er nicht weiss, was es ist.
Als Seife und ja, und hat sogar das beste Fernsehprogramm der Welt, irgendwas in hoher Wasserfall.
Das ist wirklich gut. Ich finde, dort spielt er irgendwie gut. Er hat so einen, ich finde, er hat schon einen interessanten Gesichtsausdruck. Ja. Zwischen, er kann dann manchmal so ernst schauen, mit seinem Psychoblick, wo du das Gefühl hast, ich könnte jetzt wirklich jedem Killen aufschlitzen. Und dann aber manchmal so wie so ein Teddybär, so, oh, das ist aber flauschig, der Badmantel.
Genau. Und Lucy, die nimmt als erstes an dieser eben Zeremonie teil, wie es heisst, die Zeremonie der Oberwäldler, wo an die Mutter von der Flamme erinnert wird und während quasi alle Anwesenden anwesende Oberweltler dort an dieser Zeremonie, die aus dem Wald sind, kommen schon so, ja, mir wird das da ein bisschen zu wild und so. Ich weiß nicht, ob ihr The Boys kennt, ich habe schon so Hero-Gasm gedacht. ob jetzt da irgendeine Orgie losgeht.
So schlimm ist es nicht gewesen, aber es ist gleich ein bisschen eskaliert, ja.
Gleich ein bisschen eskaliert, alle ziehen, ja, zum Beispiel machen ihre Overall auf, tun sich Taschen von der Verstorbenen ins Gesicht reiben, das Blut von wem auch immer trinken.
Ja, von wem ist das Blut gewesen, das sie getrunken haben? Von wo ist das?
ganz weirdes Zeug. Und währenddem tun sie ein Bild von der Limol Daver anheucheln. Und auch da wieder so, okay, in dem Fall ist Walt 4 doch nicht so gut. Und das ist halt dann der Moment, wo Lucy sagt, okay, jetzt muss ich aber wissen, was auf dieser Ebene 12 passiert, weil beziehungsweise zuerst geht sie zu Maximus und sagt, Maximus, wir müssen weg da. Die sind irre. Und der Maximus findet, hey, nein, du hast doch recht gehabt, die sind wirklich alle mega nett und ich habe da Kaviar und Popcorn und so. Und dann sagt sie, hey, ich beweise dir, dass da etwas nicht stimmt, ich gehe jetzt in die Scheisse Ebene 12 schauen, was dort läuft und dann hauen wir von da ab. Was findet sie zuerst dort? Ein Video von einer Frau, von einer schwangeren Frau, wie sie so einem Tank Fisch gebärt, wo sie dann auffressen.
Das ist ja ganz eine üble Szene. Ja. Genau. Der Kopf über Wasser und der Rest ist im Wasser und dann wird sie aufgepressen von denen.
Wir sehen vorher noch der Galper, also der Schlinger, oder? Ja. Von draussen irgendwo. Also, ich habe es so verstanden, dass impliziert wird, dass die Frau die Galper geboren hat, oder? Also, dass die aus ihr rausgekommen
sind. Ah, du meinst, das sind lauter kleine Galper?
Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir noch vorstellen.
Ich kann nicht denken, ja.
Der krasseste Fund ist aber etwas, wo ich glaube, der Domi in der letzten Folge angedeutet hat, nämlich die hohen Kryopods.
Gefüllt ja.
Mit schwangeren Frauen. Und du hast dort voll richtig getippt, Domi, wo wir es davon hatten, ob die Limol Daver könnte aus der Vergangenheit stammen und der Grund, warum sie nicht so abgefuckt aussieht wie der Ghoul, ist, dass sie vielleicht in so einem Kryopod drin war.
Also Mensch, wenn es hier vorkommt in dieser Episode, dass dann etwas mit der Limol Daver...
Nein, ich meine einfach, dass die Kryopods tatsächlich auftauchen jetzt. Also
aber du ja,
dass
in der letzten Folge
ja, genau. Und jetzt haben wir die Kryopods also, tatsächlich.
Genau, also ich glaube, das ist dann auch klar gewesen, wo wir... Also sobald klar war, dass die Limol Daver die gleiche ist aus der Vergangenheit, ist es irgendwie logisch gewesen, dass es muss so Kryo-Dings geben.
Ja, und weil Zeitreisen hat es ja nicht gegeben im Fallout-Universum. Also echte Zeitreisen. Also muss fast sein, genau, dass sich sie auch einfrieren lassen. Und genau, was sehen wir da? Es sind einfach so als schwangere Frauen, oder? In diesen Kryopods auf der Ebene 12. Und wieso und mit was? Ob sie alles mit einem Galper schwanger sind, wissen wir noch nicht. Aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr creepy aus, die Ebene 12.
Voll. Sie versucht noch abzuhauen, schmeißt irgendeinem unschuldigen Syrien ins Gesicht.
Der Arme.
Also Unschuldige. Ja, der Typ, der da die arme, schwangere Frau vorsieht natürlich. Und ja, der Maximus immer noch mit seinem Wasserfall beschäftigt hat. Das beste Leben.
Der sieht zufrieden aus. Ja, dann geht's gut.
Ja. Living the best life.
Hey, noch schnell ein Punkt. Zurückgespult. Ja. Bezüglich Shady Sands, wo ich schon gesagt habe, dass in der Episode nochmal aufgegriffen wird. Lucy zu einem Zeitpunkt, ich glaube, es ist... Nachdem sie privat mit dem Overseer geredet hat, was sie übrigens Goosey McLean nennt, habe ich auch geil gefunden. Es ist einfach so. Besteht, du heißt Goosey, es steht da. nachdem geht sie so ins Klassenzimmer schauen, oder? Und fängt dort irgendeine Timeline von Shady Sands, wie und wann das zerstört ist worden. Und das war eben der Punkt, gewesen, wo die Fallout-Community für ganz viele Diskussionen gesorgt hat. Weil die Timeline stimmt nicht ganz mit dem überein, was in den Games passiert ist. Es ist so, Fallout New Vegas, wo eben Shady Sands mehrmals erwähnt wird, das spielt 2281 spielt es. Und auf dieser Timeline, auf dem Chalkboard, ist gestanden The Fall of Shady Sands 2877 und nachher mit einem Pfeil zur Atombombe. Und das hat dann zur Diskussion geführt, okay, seit Serie jetzt, dass Shady Sands, ich kann es nicht aussprechen, blödes Wort, Shady Sands, dass das schon 2277 ausgelöst ist worden und die Ereignisse eigentlich, die in New Vegas stattgefunden haben, so nicht stimmen. Oder haben sie einen Fehler gemacht? Kann ja auch sein, oder? Dass halt einfach irgendjemand von den Set-Designer ein falsches Datum aufgeschrieben hat und das einfach ein Fehler war. Der Todd Howard, der Producer von Serie und Game Director von The Games, hat dann aber gesagt, The Fall of Shady Sands war einfach der Anfang vom Ende für Shady Sands. Dort haben die Probleme angefangen, auch intern. Also bevor das Bomben gefallen ist, haben sie interne Probleme gehabt. Sie haben sich also als Zivilisation, die dann gegründet wurde, haben sie sich nicht können über Wasser halten. Und die Bombe, die dann abgeworfen wurde, das war dann nach dem Ereignis von Fallout New Vegas. Also es ist alles gut, es ist alles canon, die Timeline stimmt. Aber auf jeden Fall, das war noch so ein Punkt, der für riesige Diskussionen gesorgt hat und unnötigerweise, so wie sich am Schluss gestellt hat.
Es ist so gleich. Es spielt so keine Rolle, Mann. Die Leute, ey, such doch ein Leben. Ey. Das einzige Wichtige an dieser Szene war, dass dort der Fallout-Sound kam. Das ist geil.
Genau, wo sie die Flagge so findet vor ja. New California Republic. Aber schon traurig, weil die New California Republic ist so eine der grössten Fraktionen in den Games. Und wenn man so sagt, wenn es so einen Good Guy hat gegeben, in Anführungszeichen, in den Games, dann kann man schon sagen, dass es so ein bisschen New California Republic war. Weil die haben so ein bisschen, die haben Demokratie gehabt, die haben Ordnung gehabt, die haben Papiergeld gehabt, die haben neben den Kronkorken bezahlt und so. Und die sind jetzt anscheinend einfach weg, weil Shady Sands in einem grossen Hauptquartier ist weggebombt worden. Das heisst, es gibt gar keine Hoffnung mehr in diesem Wasteland.
Yes, ja, das ist gut. Das ist schlimm.
Vielleicht kommt es noch gut, wir haben ja noch zwei Folgen.
Wir haben noch zwei Folgen, genau. Ja, ich freue mich. Die nächsten zwei Folgen werden wir in der nächsten Podcast-Folge am Freitag besprechen. Und ja, bis dahin würde uns freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlässt auf Spotify oder wo auch immer, einen Kommentar. Wir haben jetzt, glaube ich, auch einen Discord-Channel, wenn der Phil das richtig...
Jawohl, habe ich.
Genau, und... ja, sind doch wieder das nächste Mal dabei, der Spoilerfabrik. Wir würden uns freuen. Danke euch beiden fürs Mitmachen.
Und immer noch.
Ja, gute Zeit. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.